Krimiduett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Hallo und herzlich willkommen zu dem Spannungsliteratur-Podcast eures Vertrauens. Das ist unsere mittlerweile 23. Folge und ich freue mich sehr, auch heute meinen hochgeschätzten Co-Host Christian Koch von der Hemmet Krimi-Buchhandlung in Berlin begrüßen zu dürfen. Hallo Christian.
Hallo Caroline und alle Menschen da draußen, die uns zuhören.
Ich bin übrigens Caroline Frei und schreibe Bücher. Mein Debüt-Thriller Das Krähenzimmer erscheint am 14. August bei Rowohlt Polaris. Und heute reden wir über Übersetzungen und deutschsprachige Originalausgaben. Selbstverständlich stellen wir euch auch unsere Top-Neuerscheinung von Krimis, Thrillern und Spannungsromanen im Mai vor. Und in zwei Stimmen ein Buch besprechen wir diesmal Joël Dicker's Ein ungezähmtes Tier. Was gibt's denn bei dir Neues, lieber Christian? Wie geht's dir?
Also mir geht's ganz gut. An mir dranhängt, in mir drin ist ja das Hemmet, dem geht's auch ganz gut. Wir freuen uns, glaube ich, alle aufs Frühjahr, auf den Sommer. Die Tür ist mal wieder dauerhaft offen, wenn es nicht gerade doch nochmal einen 14-Grad-Tag gibt hier in Berlin. Ja, das ist so mein Stand. Und von der Arbeit ist für mich sehr viel Heimarbeit neben dem Hemmet, weil ich die digitalen Verlagsvorschauen erhalten habe von fast allen Verlagen. Ungewöhnlich mindestens einen Monat früher als in den Vorsaisonzeiten. Und das ist nicht nur durchgucken, durchblättern, sondern für mich ist das tatsächlich sehr viel Arbeit, weil ich diese Vorschauen quasi abspeichere, alles Krimi-Relevante und dann wieder auf meine Internetseite oder auf die Seite vom Hemmet packe. Es ist auf einer Seite hochinteressant, was erwartet uns von August diesen Jahres bis Februar nächsten Jahres. Ne, ist ja auch für mich neu, vieles weiß ich ja noch gar nicht. Ich bin da genau wie jeder andere Buchhändler oder wie jede andere Autorin oder jede andere Leserin sehr gespannt. Aber es ist halt sehr viel Arbeit. Ja, aber es ist eigentlich auch jedes Jahr eine Freude dabei.
Das finde ich sehr interessant, Christian, dass du das sagst. Und ohne hier schon zu viel zu verraten, das wird auch ein Teil des Themas unserer nächsten Folge sein tatsächlich. Aber kannst du dir das erklären? Du sagtest gerade, es ist einen Monat früher als sonst. Warum das dieses Jahr so ist oder in diesem Programm, fürs Herbstprogramm?
Bei den Besuchen der Verlagsaußendienstleute kommen traditionell so Ende Mai, eher Anfang Juni und Juli, stellen dann das jeweilige Programm oder die Programme, wenn sie mehrere Verlage vertreten, mehrere Programme vor. Die werde ich das auf alle Fälle fragen. Ansonsten habe ich tatsächlich, bin ich vollkommen ehrlich, keine zündende Idee, warum das so ist. Und ich habe auch mich bei Verlagen nicht umgehört. Es ist nur auffällig, weil es in der Breite so früh ist. Ne, es gibt noch ein paar Verlage, da habe ich die Vorschauen digital noch nicht. Die kommen immer, das ist traditionell in den letzten Jahren gewesen, erst digital und dann Wochen später als Print. Wobei ich tatsächlich da, wo es möglich ist, alle Print-Vorschauen abbestellt habe, weil ich das tatsächlich aus Platz- und ökologischen Gründen nicht brauche. Bei Büchern bin ich anders. Bücher möchte ich meist in Papierform lesen, aber eine Verlagsvorschau brauche ich nicht unbedingt in Papierform. Es ist halt auch so, dass der Verlage, früher war das so, da hat ja zum Beispiel der Deutsche Angler Verlag seine Vorschau geschickt, weil du bist als Buchhandlung automatisch im Verteiler. So. Und die hat aber auch 40 Seiten und die gucke ich dann zumindest durch, ob da vielleicht ein Anglerkrimi bei ist. Und beim Digitalen ist das einfach sinnvoller. Von daher bin ich da großer Freund von geworden.
Aber vielleicht hast du bis zur nächsten Folge ja schon ein bisschen was gehört, warum es tatsächlich jetzt so ist mit den früheren Verlagsvorschauen. Also ein sehr spannendes Thema. Bei mir ist es so, ich habe gerade einen echten Meilenstein hinter mich gebracht, denn das Krähenzimmer ist durch und ist im Druck. Halleluja! Man denkt ja gar nicht, wie viel an so einem Buchproduktionsprozess, nenne ich es jetzt einfach mal, dranhängt, bis man ihn mal selber durchlaufen hat. Also selbst als Autorin, die jetzt vorher noch nicht veröffentlicht hat, ist mir das nicht bewusst gewesen. Es ist wirklich einfach der Wahnsinn und deshalb haben wir uns auch überlegt, dass wir beim nächsten Mal ein paar Insights teilen und den Weg eines Buches von der Idee bis in die Buchhandlung, also zum Beispiel ins Hemmet, und dann ja auch in eure Hände nachzeichnen werden. Ja, ansonsten sind wir hier ja erfrischend wenig am privaten Palavern. Aber heute muss ich mal hier ein bisschen privater werden. Dieses Jahr erscheint nämlich nicht nur nach vielen, vielen Jahren darauf hinfiebern mein Buchbaby, sondern es erscheint tatsächlich auch ein echtes Baby. Ein richtiges. Ich bin nämlich schwanger Und das bedeutet, dass wir mit dem Krimi-Duett eine Pause machen werden. Wir haben ja viele treue Hörerinnen und Hörer und ihr wisst, wie viel Arbeit dieser Podcast ja auch für uns drei bedeutet. Mein Mann, der die ganze Produktion macht, eingeschlossen. Und das ist leider ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr drin. Deshalb wird es noch diese Folge geben und dann noch eine Folge im Juni. Und dann gibt's für die zweite Jahreshälfte eine kleine Pause. Im neuen Jahr schauen wir dann mal, wie es weitergeht, denn wir haben ja auf jeden Fall nach wie vor große, große Lust aufs Krimi-Duett, nicht wahr, Christian?
Definitiv. Ich wusste es schon seit kurzer Zeit, euch allen in der jetzt etwas größer werdenden Familie herzliche Glückwünsche. Ich freue mich und ja, ich kann mit einer Pause leben. Ich finde es auch tatsächlich als Laie, ich bin kein Vater, erst recht keine Mutter. Ich finde es, glaube ich, sinnvoll und ich finde es gut. Und ich denke auch, eine paarmonatige Pause wird das Krimi-Duett gut überstehen. Ich finde das eine coole Sache.
Ja, vielen Dank, lieber Christian. Aber jetzt haben wir ja erstmal noch zwei Folgen, die heutige und die im Juni vor uns. Schickt uns also sehr, sehr gern noch Fragen für die letzte Folge des Jahres. Falls ihr welche habt, wir bemühen uns auf jeden Fall, alles unterzubringen. Christian, was liest du lieber bzw. mehr? Übersetzungen oder deutschsprachige Originalausgaben?
Ja, eine gute Frage. Ich habe selber ein bisschen nachgedacht, das habe ich so in den letzten Jahren gelesen, habe versucht, das so mal zusammenzufassen. Was ich definitiv sagen kann, ich habe keine Vorlieben. Also ich wähle nicht nach Übersetzung, egal aus welcher Sprache, oder deutschsprachige Originalausgabe aus. Na, es ist bei mir immer gleich, mich muss was interessieren oder bei einer der wenigen Serienerweiterungen, wie geht es weiter? Ne, das ist so mein Punkt, wie ich mir Bücher schnappe. Ne? Aber trotzdem habe ich mal ein bisschen versucht, das in Zahlen zu fassen. Pi mal Daumen, ne, das kann ich nicht genau belegen, aber Pi mal Daumen lese ich ungefähr 60% meiner Bücher sind Sachen aus anderen Sprachen, die übersetzt wurden. Und ich denke mir aber auch, ich gehöre vermutlich nicht zu der Zielgruppe, die gerne etwas liest, was sie gut kennt, beziehungsweise so aus meiner Region ist. Ich will sehr oft, egal woher es kommt, etwas Neues entdecken. Das ist so mein schnelles erstes Fazit.
Also bei mir, ich habe natürlich auch überlegt, sind es die Übersetzungen. Ich habe früher sehr, sehr, sehr viel Nordisch gelesen und jetzt lese ich ja sehr gern Spannung aus dem angloamerikanischen Raum. Von unseren individuellen Lesevorlieben mal abgesehen, was wird denn im Hammett Air gekauft? Wie ist da so das prozentuale Verhältnis? Kannst du da was zu sagen?
Also da kann ich sogar ein bisschen präziser werden, weil ich ja eine Verkaufsdatenbank habe. Also da ist der Buchbestand des Hammetts drin und jeden Abend nach Verkäufen wird das in die Datenbank eingetragen, was wir verkauft haben oder auch wenn wir morgens neue Bücher bekommen haben. Und da sieht es ungefähr so aus, dass wir etwas über 60% der verkauften Bücher sind Übersetzungen. Na, also ich spreche jetzt nicht von Kundenbestellungen, Schulbuch oder Sachbuch oder ne, wir bestellen ja jedes lieferbare Buch, sondern jetzt geht es nur um unser Genre. Und dementsprechend bleiben ungefähr 40% deutschsprachige Originalausgaben über. Das ist so etwa das Verhältnis im Hammett.
Was mich auch sehr interessieren würde, wie ist denn das Verhältnis zwischen Übersetzungen und Originalausgaben in deutscher Sprache? Also hast du da Zahlen gefunden? Also ganz allgemein und, was wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist, auch speziell in unserem Genre.
Ja, es ist so, ich gebe vorab die Quellen bekannt. Also es gibt eine Statistik für das Jahr 2024 vom Börsenverein des deutschen Buchhandels. Und die sagen, dass bei den deutschen Erstausgaben, also Bücher, egal ob deutschsprachig oder aus anderen Sprachen übersetzt, sind ungefähr 18% Übersetzung. So, das betrifft natürlich alle Bücher. Meine andere Quelle ist eine gigantische Statistikdatenbank namens Statista. Da werden sich manche, die die vielleicht kennen oder professionell nutzen, warum ich als Hammett-Buchhändler die nutze, weil die sehr teuer ist. Ein Monatszugang kostet 200 €, aber ist so, ist hammerteuer. Ich kenne jemanden, der mir legal ab und zu Fragen, die ich ihm stelle, beantwortet. Er hat einen Zugang und er darf das auch. Ich kann ihm ab und zu Fragen schicken. Das mache ich eben auch für den Podcast, weil mich das sehr interessiert. Weil diese Zahlen, die kannst du dir ja nicht irgendwo zusammenklauben, sondern das muss schon relevant sein. Also daher kommen so sage ich mal, meine Zahlen. Die vom Börsenverein ist natürlich leichter, weil die sind leichter zugänglich, weil die sind ja öffentlich. Wie gesagt, also ungefähr gut 15-18% sind Übersetzungen. Ich habe auch versucht, jemanden zu fragen aus Verlagen oder Agenturen oder so, aber das gibt keine relevanten Zahlen. Deswegen bin ich da tatsächlich wieder aufs Hemmet zurückgegangen. In unserem Genre, egal ob Krimi, Thriller, wie immer man das definiert, True Crime, ist die Zahl der Übersetzungen deutlich höher. Es sind an die 35-40%. Das ist so meine Kernzahl. Und wie gesagt, das passt auch zu dem, was ich wie im Hemmet in den Regalen habe oder was monatlich erscheint. Und das ist eigentlich dann auch schon quasi dafür die Zahl.
Das finde ich sehr interessant, weil ich habe gerade echt gedacht, ich habe mich verhört, als du 15-18% gesagt hast. Das fand ich doch, also allgemein, ne, das fand ich doch echt arg wenig. Die Zahl jetzt für unser Genre finde ich schon natürlich auch so, glaube ich, wie wir es empfinden. Ne? Die finde ich schon sehr, sehr realistisch. Kannst du dir das erklären, warum das so wenig ist in anderen Genres oder allgemein in der Belletristik?
Also ich habe versucht, in der normalen, gewöhnlichen Belletristik mich mit unserer Frage mal ein bisschen umzuschauen. Und ich glaube einfach, dass es in der gewöhnlichen Belletristik bis hin zum Sachbuch eine ganz starke deutsche Fraktion gibt an Autoren, Autorinnen, die eben auch populär ist, die gern gelesen wird und für die Verlage nicht gerade unwichtig, eben auch sehr gut verkaufbar ist. Und bei den internationalen Sachen, gerade bei unserem Genre, das weißt du auch, egal ob als Autorin oder als Leserin, werben Verlage ja gerne damit, wie ist Autor X in Frankreich, in seinem Originalland, hammer erfolgreich. Sofort hast du die Zahl, so und so viele Millionen Exemplare. Das ist eben ein großes Werbemittel, das unterscheidet das, glaube ich, ein bisschen. Also ich kenne mich nicht wirklich gut in der Belletristik, was Verkäufe, Zahlen, Statistiken aus, aber ich denke, die Fraktion ist dort von Originalausgaben einfach stärker.
Uns hören ja auch einige Buchmenschen zu, also die selber aus der Buchbranche sind, ob es nun in Verlagen oder sonst wo ist. Falls ihr da eine Idee habt und da auch noch gerne ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnt, schreibt uns doch mal an hallo@krimi-duett.de. Hast du denn das Gefühl, Christian, es gab da in den letzten Jahren so einen Trend oder eine Entwicklung auch, in die es geht, beim Verhältnis deutschsprachige Originalausgaben und Übersetzungen? In unserem Genre speziell?
Genau, jetzt nur unser Genre betreffend, wie immer weit gefasst, definitiv. Es gibt einen großen Trend seit Jahren, ich würde auch vom Hemmet-Zahlen ausgehen, steigt der sogar noch an zu deutschsprachigen Originalen. Da geht der Trend hin. Ich will nicht sagen, dass das irgendwann 80% sind, das glaube ich nicht, aber es ist definitiv jährlich steigend. Das hat, meine ich, eben auch mehrere Gründe. Aber dieser Trend, da verbürge ich mich von meinem Wissen, ist definitiv da.
Ich glaube auch, also das habe ich so ein bisschen auch beobachtet, dass die Verlage wenig kleinere, in Anführungsstrichen, ausländische Autoren und Autorinnen einkaufen, sondern bei Lizenzen habe ich das Gefühl, schon so ein bisschen aufs sichere Pferd setzen. Ne? Also sprich, Bücher ja einkaufen, entweder von etablierten Autoren, die ihre Fans haben, oder eben so Breakout-Books, die es beispielsweise schon auf die Sunday Times oder New York Times Bestsellerliste geschafft haben. Oder eben vielleicht auch nach Schema F, die so oder so ähnlich schon mal ja erfolgreich waren. Und da ist irgendwie, habe ich das Gefühl, schon so ein bisschen weniger Lust aufs Risiko da, was einerseits schade ist, aber man ihnen in diesen Krisenzeiten auch nicht wirklich verübeln kann. Du hast gerade auch angesprochen, dass es dafür Gründe gibt aus deiner Sicht. Welche sind das denn?
Ja, also das, was du gerade gesagt hast, da nochmal zurückkommend, finde ich perfekt beschrieben. Ne, diese riesen Blockbuster aus anderen Ländern, ne, vieles aus dem angloamerikanischen Raum, wird ja auch oft mehr beworben mit Platz 1 der XY-Bestenliste der New York Times oder 30 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Ich als Leser, Buchhändler, was auch immer, den Klappentext auf dem Buch finde. Du hast 6-7 Erfolgsblurbs, oft auch noch von anderen bekannten Namen und musst die Inhaltsangabe fast suchen. Ja, bei den Gründen bin ich mir ganz sicher, es sind auch finanzielle Gründe. Es ist ein Riesenunterschied für einen Verlag, ob ich, sage ich mal, Caroline Frey als Autorin mit ihrem neuen Roman einkaufe und überweise ihr ihrer Agentur Geld. Das ist die eine Sache. Wenn ich aber etwas Internationales nehme, muss ich das Buch einkaufen, oft auch noch in Verbindung mit einem Zwei- oder Drei-Buchvertrag. Also ich kaufe dann nicht nur als Verlag dieses Buch, um das es mir eigentlich geht, sondern ich verpflichte mich finanziell abgesichert auch noch Buch, zum Beispiel Buch 2 und Buch 3 zu übernehmen. Das ist der eine Punkt. Und dazu kommt eben, je nach Umfang des Romans kann man die Kosten einer Übersetzung nicht verschweigen. Das ist bei einem Verlag wie Random House spielt die Übersetzungskosten bei einer sehr hohen Auflage nicht so die gigantische Rolle von der finanziellen Summe. Aber für einen mittelgroßen oder einen kleinen Verlag sind die Kosten einer Übersetzung am Gesamtanteil, was bezahle ich für das Buch, schon deutlich höher. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, aber einer, der definitiv in den letzten Jahren, Stichwort Social Media, deutlich zugenommen hat. Es ist für einen Verlag viel einfacher, der hier in Deutschland sitzt und seine Bücher in Deutschland, Schweiz, Österreich vertreibt, mit dir als Autorin zu kommunizieren. Die sprechen mit dir und nicht mit deiner Agentur. Das ist viel direkter. Du kannst eine ganz andere Werbung für dich, dein Buch machen, als wenn du in Amerika sitzen würdest, in einer anderen Sprache sprichst und kommunizierst. Und tatsächlich, du hast es gerade im Eingangsgespräch bei unserem Geplauder, wie wir das ja nennen, also der Einstieg ins Krimi-Duett erwähnt, die Verlage haben bei dir als Autorin ja noch die Möglichkeit, eine positive Einflussnahme auf dein Buch, auf deinen Text zu nehmen. Sie können mit dir sprechen, das kann dein Lektor, deine Lektorin. Hey Caroline, dein Buch ist super, aber was hältst du von folgender Idee, das noch einzubauen oder wegzulassen? So, das kannst du bei einem Buch, was du einkaufst in der Originalsprache, was du übersetzen lässt, da kannst du deine Übersetzerin als Verlag bitten, etwas runder zu machen oder dem noch etwas Pfiff zu geben. Aber ich wage zu bezweifeln, dass du einen Text grundlegend veränderst. Das sind alles Punkte, die dazu führen, dass es immer mehr deutschsprachige Originale gibt. Und einen letzten Punkt will ich noch erwähnen, weil der überall sichtbar ist, aber eigentlich wenig im Fokus ist. Wir alle wissen, egal ob wir im Internet Bücher kaufen, bei Thalia Hugendubel, im Hemmet oder bei anderen Buchhandlungen, es gibt immer mehr, ich nenne sie mal nur um das einzuordnen, charmante Urlaubskrimis. Die spielen in Italien, in Spanien, in Portugal so. Und es sind offene Geheimnisse, dass das deutschsprachige Autoren und Autoren sind, die diese Bücher schreiben. Etwa 95% dieser Bücher, auch wenn da Pierre Martin, Banalek oder Sophie Bonnet draufsteht, das sind offene Pseudonyme, die nach den Ländern klingen sollen, wo die Romane spielen. Prinzipiell vollkommen okay. Ne? Jeder soll das kaufen und lesen, was er will, finde ich. Aber es ist eben auch so, dass ich glaube, dass damit ein Bedürfnis befriedigt wird. Also ich fahre mit dem Roman in ein anderes Land gedanklich beim Lesen, was früher Originalausgaben dir vermittelt haben. Du bist meinetwegen jetzt Caroline Frey, spreche dich mal an, und du fährst seit 10 Jahren gerne nach Portugal. Dann hast du früher geguckt, wenn dich das interessiert hat, was gibt es für Bücher, die Menschen von dort geschrieben haben. So, heute brauchst du das gar nicht mehr, sondern du gehst in jede Buchhandlung und suchst dir was aus, was in Portugal spielt. Wer es geschrieben hat, ist dir prinzipiell egal. Und das ist, glaube ich, nur um die großen Namen mal zu nennen, ob Pierre Martin oder Banalek jährlich einen Roman schreiben und zusammen 500.000 davon verkaufen. Na, das sind große Zahlen, brauchen wir nicht drüber reden.
Total. Ja, toll, Christian, jetzt habe ich Lust, nach Portugal zu reisen. Da war ich nämlich noch nie. Nein, aber ich muss noch kurz auch ergänzen, weil ich das sehr faszinierend fand, gerade die beiden Punkte, die du da vorgebracht hast. Ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, warum das so ist, ne? Warum es da vielleicht auch eine Entwicklung gibt. Weil ich merke das ja auch, wenn ich mich umschaue und nach links und rechts gucke. Ich denke auch, dass deutsche Autoren und Autorinnen wirklich sehr, sehr attraktiv sind für Verlage und auch immer attraktiver werden, weil die sind auch einfach nahbarer. Die können auf Social Media direkt mit ihrer Leserschaft kommunizieren. Das wird ja auch erwartet, da sprechen wir nächste Folge sicherlich auch nochmal kurz drüber. Sie können Lesungen machen, unkompliziert, ne? Da muss jetzt nicht irgendwie eine große Lesereise mit irgendwie Agentur und dem anderen Verlag und Publizist vielleicht manchmal noch oder Manager geplant werden, je nach der Größe des Autors oder der Autorin. Und auch der Kontakt ist, du sagtest es gerade, viel direkter und einfacher. und auch der Einfluss, den die Lektorinnen einfach nehmen können auf den Plot und die Entwicklung eines Stoffes, teilweise wirklich von Anfang an ja auch, das ist ganz, ganz anders. Ne? Die kriegen das nicht einfach vorgesetzt, das Manuskript, und müssen dann damit leben, weil sie halt einfach nur eine Lizenz eingekauft haben. Christian, wie ist das denn? Haben die Thriller-Märkte oder Krimi-Märkte jeweils eine eigene Handschrift? Wie unterscheiden sich Originalausgaben bzw. auch die Tradition deutscher Originalausgaben zum Beispiel von Übersetzungen aus dem nordischen Markt auf der einen oder dem angloamerikanischen Markt auf der anderen Seite?
Ja, das ist tatsächlich, ich wiederhole mich, eine spannende Frage. Ich habe auch lange nachgedacht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Ich glaube, es gibt immer weniger Unterschiede bzw. sind deutlich geringer geworden zwischen den verschiedenen Märkten, Originalausgaben, Übersetzung. Ganz wichtig ist für mich bei der Beantwortung der Frage einmal darauf hinzuweisen, das, was wir sehen in Buchform, ob wir es kaufen oder nicht, aber wir sehen nur das, was die Verlage ja auch tatsächlich bringen. Wir sehen nicht, was zum Beispiel in Frankreich, Spanien, Italien auf dem nicht übersetzten für uns deutsche Leserinnen und Leser Markt los ist, weil du kannst vielleicht dir irgendeinen französischen Krimi-Blog angucken, wenn du Französisch sprichst, oder lässt es dir übersetzen. Aber das ist sehr mühselig, mache ich das für 10 europäische Länder. Ne? Also das, was wir sehen, spiegelt, glaube ich, nicht die tatsächliche Realität von der Krimi-Kultur der jeweiligen Länder. Und da komme ich wieder zu dem Beispiel von gerade eben zurück. Ne? Die meisten Krimis, die wir von Frankreich, Italien, Spanien, Portugal lesen, sind eben keine Übersetzung, sondern es sind deutschsprachliche Originalausgaben. Wie gesagt, ich finde das vollkommen legitim, denn diese Bücher werden ja gerne gelesen, sie werden gerne gekauft und die Leute freuen sich. Aber es ist eben, hart gesagt, jeder französische, in Frankreich spielende Krimi, den eine deutsche Autorin schreibt, nimmt meiner Meinung nach auch einen Platz weg für einen Krimi, der aus diesem Land kommt. Und ich bin halt einer der vielleicht in der Minderheit befindlichen Leser. Mich interessieren Sachen aus anderen Ländern sehr, aus bestimmten Milieus, aus bestimmten vielleicht sogar Zeiten. Ich lese gerne mal was, was in Südamerika spielt, und meine Erfahrung als Leser wie als Buchhändler ist tatsächlich, schreib über das, was du wirklich gut kennst. Nichts gegen hervorragende Recherche, die ist für jeden, der schreibt, wichtig. Aber ich glaube, es macht schon einen Teil auch aus von der Qualität eines Romans, wie gut sich der Mensch damit auskennt. Und jemand, der, nehmen wir mal Südafrika, der dort lebt, der von dort kommt oder der seit 20 Jahren dort lebt, wird vermutlich anders darüber schreiben, als vielleicht jemand von hier, der zweimal in seinem Leben 3 Wochen da war. Ne, das ist einfach ein Punkt, den ich mal erwähnen wollte.
Ja, da muss ich einmal mal kurz einhaken. Gerne. Das finde ich interessant, dass du das sagst, und würde da mal einmal kurz spontan vielleicht eine Gegenposition einnehmen, weil ich spannenderweise auch öfter schon gehört habe, dass manche Autorinnen oder Autoren, die tatsächlich lange, lange auch gerade im europäischen Ausland leben, dass es da vor 10, 15 Jahren teilweise noch hieß, darüber kannst du aber nicht schreiben, weil du bist keine gebürtige Schwedin oder du bist kein gebürtiger Portugiese. Vielleicht gab es da jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen ein Umdenken, aber ich glaube schon, dass man auch darüber schreiben kann, wenn man zum Beispiel da auch hinausgewandert ist oder da, weiß ich nicht, das ist jetzt natürlich schön, wer das hat, herzlichen Glückwunsch, aber wenn man da ein Ferienhaus hat und da regelmäßig ist. Also ich glaube schon, dass das auch interessant sein kann. Aber wenn wir jetzt mal kurz auch schauen auf diesen angloamerikanischen Markt, weil ich finde, das ist gerade für unser Genre besonders spannend, weil ja diese ganz krasse Krimi-Kultur, ne, Hammett, ich sag's nur mal so als Beispiel, wonach hast du deinen Laden benannt, kommt ja auch zum Beispiel von da. Glaubst du, dass es dadurch auch immer noch so einen hohen Anteil an Übersetzungen gibt, weil es manchmal vielleicht auch diese Denke ist, die deutschen Autoren und Autorinnen, die können das nicht so gut, wie beispielsweise die Amis oder die Briten, ne, mit so einer Agatha Christie-Kultur auch. Die haben es dann vielleicht auch schwieriger, wenn es mal von Regio-Krimis oder so abgeht. Also wenn man davon absieht, von Regio-Krimis.
Also ich glaube schon, auch um zum Ursprung der Frage zu kommen, auch da gibt es eine Entwicklung. Ganz klar ist, ne, früher hast du mit Amerika Hardboiled meistens Privatdetektiv oder Polizeikrimi verbunden. Du hast mit Großbritannien, nur um Beispiele zu nennen, den klassischen Detective Superintendent verbunden. Durch langjährige Erfahrung haben die Verlage sicherlich auch gemerkt. Eine deutsche Polizeieinheit in, sage ich jetzt mal, Hanau kann genauso interessant sein wie bei Arne Dahl etwas in Stockholm. Also da sind die Verlage definitiv offener geworden. Trotzdem ist für ihr Portfolio, für ihr Programm natürlich auch wichtig, große Namen zu haben. Und große Namen kamen früher tatsächlich hauptsächlich aus anderen Ländern. Wenn wir uns, was weiß ich, die 90er, die frühen 2000er Jahre angucken, da hast du, vermute ich mal, von 10 Bestsellern Namen waren 8 aus anderen Ländern, bin ich fest von überzeugt. Das hat sich, glaube ich, schon geändert, dadurch auch die Offenheit der Verlage und ein gewisses Umdenken. Mir ist auch wichtig, die Seite der Verlage mal zu beleuchten. Die Verlage haben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum seit knapp 30 Jahren gemerkt, wie boomend und wichtig der skandinavische Krimi-Markt ist. So, daran hat sich entgegen auch meinen Prognosen eigentlich wenig verändert. Der ist immer noch immens wichtig für die Verlage. Und es ist vollkommen klar, dass sie das besser bedienen können, wenn da Arne Dahl oder dänische Namen, finnische Namen draufstehen und nicht Christian Koch. Das wollen die Leute lesen, von dort kommen viele Serien. Du hast oftmals Serien, du hast wenig eigenständige Romane. Hatten wir schon in mehreren Folgen besprochen. Das deutsche Lesepublikum liebt eben Serien. Als letztes will ich nur noch mal sagen, ich bin definitiv nicht dafür, dass nur Leute aus ihren Ländern schreiben dürfen und über ihre Länder schreiben dürfen. Ich kenne selbst ein Beispiel von einem Ami früher 2000er Jahre, der war hier für einen Filmdreh und hat sich in Berlin verliebt, Giro Inazzo der Name, und der hat ein Buch geschrieben, Potsdamer Platz, wo ich beeindruckt war, wie ein Ami, der kurz in Berlin ist, diese Stadt begreift und abbildet. Bitte nicht falsch verstehen, da bin ich nicht irgendwie gepolt, dass der eine das darf und der andere nicht. Aber es ist eben, wissen wir alle, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Programmplätzen. Umso breiter die aufgestellt ist, umso besser finde ich das als Endnutzer, egal ob als Buchhändler oder als Leser.
Finde ich sehr, sehr schön. Und was ich halt auch so toll finde bei uns im Genre, dass wir einfach so viele Neuerscheinungen auch haben, woraus wir eben als Leser oder Leserin auch tatsächlich dann auswählen können. Ne? Also wer hat das schon? In welchem Genre gibt es schon 150 jeden Monat fast mindestens bis zu 240, 50, wenn halt irgendwie Messemonate sind? Das ist schon großartig. Das heißt, da kann ja jeder auch für seine Vorliebe sich das heraussuchen, was er möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch immer schon, also es geht schon immer mehr in die Breite, und man merkt es ja auch in der Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass zum Beispiel die deutschen Autorinnen und Autoren auch wirklich viel, viel mehr können, als man vielleicht früher dachte. Das heißt, als man früher dachte, als ihnen zugestanden wurde auch einfach. Ne? Also wir sehen es jetzt immer mehr, allein der Thriller-Markt, wie sich der verändert hat. Also wie viele Deutsche schreiben jetzt eben auch Thriller? Das finde ich natürlich, die ja gerade vor allem Thriller liest und nicht so die klassischen Ermittlerkrimis, finde ich natürlich großartig. Und da lohnt sich dann auch wirklich manchmal aus seiner Komfortzone rauszugehen, nach links und rechts zu schauen und ja, auch vielleicht dann Autoren aus Ländern oder auch Sektionen, Subgenres eine Chance zu geben, bei denen man das vielleicht vorher nicht gedacht hätte oder nicht gemacht hätte, ne? Aber ja, Übersetzung, Originalausgaben, ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, über das man sicher noch länger reden könnte. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer nächsten Rubrik, die du ja schon auch ein bisschen schön mit Frankreich und dem französischen Spannungsmarkt angeteasert hast, Christian. Zwei Stimmen, ein Buch, alias Krimi-Duett Buchclub. Einmal im Monat stimmt ihr für ein Buch ab und das besprechen wir dann hier, natürlich ohne uns vorher ausgetauscht zu haben, wie wir es finden. Diesmal ist es Ein ungezähmtes Tier von Joël Dicker. Und Dicker ist ja in den letzten Jahren zum, man kann es eigentlich so sagen, Wunderkind der Spannungsromane avanciert. Sein Buch Die Affäre Alaska Sanders war 2022 das meistgelesene Buch Frankreichs. Und auch mit anderen Werken wie der Fall Harry Quebert stürmte er weltweit die Bestsellerlisten. Und auch auf TikTok, also BookTok und Bookstagram, hat er eine große Fangemeinde. Für mich war es ja das erste Buch des Autors, und weil ich schon so viele positive Stimmen über ihn gehört habe, wollte ich unbedingt mal was von ihm lesen und habe das eben auch in meine Vorauswahl, aus der ihr entscheiden konntet, mit reingenommen. Nun, dieses Ein ungezähmtes Tier, das ist die aktuellste Erscheinung von ihm, ist jetzt im Taschenbuch, glaube ich, dieses Jahr erschienen. Oder letztes Jahr? Letztes Jahr, glaube ich, im Taschenbuch. Christian, erzähl doch mal bitte kurz ein bisschen was über den Plot und auch über den Autor. Denn für dich ist es ja nicht das erste Buch von ihm, oder?
Genau, es ist mein zweiter Roman gewesen. Das ist mir auch aufgefallen, als die Auswahl des Hörerpublikums feststand, wie lange mein erster Roman Alaska Sanders von ihm schon her ist, das Lesen. Ja, Wunderkind, so wird er auch manchmal genannt, hohe Verkaufszahlen. Trotzdem finde ich, ist er nicht so im Fokus wie andere Autoren, Autoren. Von daher war ich super gespannt und habe mich über die Auswahl gefreut und dachte, cool, erster hat mir exzellent gefallen. Mal gucken, wie es bei dem ist. Ja, und zum Inhalt erzähle ich wenig, aber kurz und knapp reicht ja auch. Also wir befinden uns in einer sehr teuren Villengegend in der Nähe von Genf und wir begleiten von Anfang an zwei Paare. Wir haben einmal Sophie und Arpad, die leben in einer unglaublich schön luxuriösen, architektonisch ausgefeilten Villa mit ihren Kindern. Und das zweite Paar besteht aus Karin und Greg. Die leben auch dort, allerdings nicht genau in dieser schicken Villengegend, sondern in einem kleinen Neubaublock, der von den Alteingesessenen bitterböse als die Warze bezeichnet wird. Weil die haben Angst um ihre Grundstückspreise und sehen auf diese hinzugezogenen herab. Anders kann man es nicht sagen. Dann erfahren wir noch ziemlich schnell, dass Greg fasziniert, fast besessen von Sophie ist, also wohlgemerkt nicht seiner Frau, sondern der Frau von Arpad. Eine wichtige Rolle von Anfang an spielt ein Mensch, näher wird er nicht beschrieben, in einem grauen Peugeot, der dieses Haus von Sophie und Arpad und ihr Treiben beobachtet. Ich lese nur mal den ersten Satz vom Roman vor, weil ich den so toll finde. Am 2. Juli 2022 sorgte ein spektakulärer Raubüberfall in Genf für große Aufregung. Von diesem Ereignis handelt der vorliegende Roman. Und dann beginnt das eigentliche Buch.
Genau, ganz wichtig, der Raubüberfall, ne? Der auch eben immer wieder, steht ja auch schon im Klappentext, ist kein Spoiler, auf den irgendwie alles hinausläuft. Sehr, sehr gut zusammengefasst, Christian. Was hat dir denn an diesem, man kann es so nennen, vorne steht Roman drauf, ich würde schon sagen, es ist auch ganz klar ein Spannungsroman, gut gefallen?
Also von Anfang an habe ich mich als mehr als Beobachter gefühlt. Ich wurde sofort reingezogen. Du erfährst ja immer mehr über diese beiden Paare, in welcher Beziehung sie stehen. Sie kennen sich, sie besuchen sich, sie haben sich angefreundet. Ich war ganz schnell in dem Roman. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen, er ist auch ungewöhnlich strukturiert. Er zwar, das kennen wir aus vielen Spannungsromanen, viele kurze, knappe, rasante Kapitel. Aber es stehen immer auch Datumsangaben drüber, die nach und nach abgestrichen, durchgestrichen werden, weil alles hat eben mit diesem Raubüberfall zu tun. Was ich von Anfang an faszinierend fand, mit diesem starken Einstieg, dieser Roman handelt von einem Raubüberfall, dass es den ganzen langen Beginn des Romans geht es überhaupt nicht um einen Raubüberfall, sondern dir werden diese Paare vorgestellt, diese Villengegend, wie sie jeweils leben, wo sie die Unterschiede sind. Zum Beispiel der Greg ist Polizist, Sophie ist erfolgreiche Anwältin, Arpad ist Vermögensverwalter bei einer Bank, Karin arbeitet, glaube ich, irgendwo als Verkäuferin. Ne? Es geht viel mehr um diese Details und ich finde, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin ziemlich schnell in diesen Roman reingeflogen und habe ihn mit wachsendem Interesse gelesen.
Schön. Also mir haben die Twists ganz gut gefallen. Da kann man jetzt natürlich nichts verraten. Aber es wurde wirklich alles sehr sorgsam konstruiert. Ich habe mich da auch schon gefragt, ob es nachher am Ende vielleicht sogar ein bisschen zu konstruiert war. Aber das letzte Drittel war nach dem eher gemächlichen Start. Ich glaube, da sind wir uns einig, das habe ich bei dir auch gerade rausgehört. Auf jeden Fall rasant und einige Twists kamen auch echt überraschend für mich. Das hat mir wirklich gefallen. Christian, wie fandst du denn die Erzählweise? Da muss ich vielleicht das mal so ein bisschen eingrenzen und unserer Hörerschaft erklären, weil ich fand die doch sehr gewöhnungsbedürftig. Wir haben hier ja so ein, du hast die kurzen Kapitel angesprochen, aber wir haben hier ja auch so einen Hauch von auktorialem, also sprich allwissendem Erzähler und sehr, sehr viel Personal im Erzähler. Das heißt, wir stecken in den jeweiligen Köpfen von Sophie, Apat, Greg, Karin. Was mich dabei aber gestört hat tatsächlich, es sind nicht nur sehr viele Perspektiven, ich habe hier auch noch nicht mal alle aufgezählt. Damit habe ich wirklich, wenn es gut gemacht ist, gar kein Problem, sondern wir springen auch in den Absätzen, teilweise sogar von einem Satz auf den anderen in den Perspektiven. Also von, wir sind bei Sophie und dann sind wir plötzlich im nächsten Satz bei Apat oder so ähnlich. Und das fand ich wirklich, wirklich komisch und nicht so sehr im positiven Sinne. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Wie fandst du das denn?
Okay, also so wie du das beschreibst, stimme ich dir komplettement zu. Ne, es ist mir auch so gegangen. Ich habe auch am Anfang, es beginnt ja mit den ersten Seiten, da ist das ja schon, dieser Stil ist ja schon so, habe ich manchmal zurückgeblättert, ob ich das jetzt irgendwie falsch gelesen habe, ob ich irgendwas übergelesen habe. Aber ich finde, der Autor macht das so gut, also zumindest in meinem Leseempfinden, dass mir das nicht nur gefallen hat, es hat mich überhaupt nicht beim Lesen behindert und es hat mich eher noch mehr reingezogen. Und zwar auch aus dem Grund, weil genauso, weil er das macht, habe ich den Eindruck, jetzt so in meinem Fazit, dass nicht nur diese vier den Roman tragenden Figuren, ne, es gibt ja noch den ominösen Menschen im grauen Peugeot, dass er das damit macht und den Roman trägt, sondern auch Nebenfiguren. Nebenfiguren, die auftauchen, wieder weg sind, aber auch jeweils bei den vier Hauptfiguren, ne, ich erwähne nur mal die Cariden, die Frau von Greg, die ist von den vier wichtigen Menschen in diesem Roman vielleicht die, die am Anfang am wenigsten auftaucht. Welche Bedeutung sie dann aber bekommt zum von dir gesagt fulminanten letzten Drittel, das finde ich beeindruckend gemacht. Daran hörst du schon, mich hat Joël Dicker ja damit gefangen und gefesselt und trotzdem fühle ich mich noch als freier Mensch.
Sehr gut. Ich muss sagen, für mich war es wirklich so gewöhnungsbedürftig, weil für mich dadurch auch ein bisschen Spannung tatsächlich verloren gegangen ist, weil uns ganz oft ganz schnell gesagt wurde, wie eine Person etwas wahrnimmt und dann schwuppdiwupp waren wir schon im Kopf der anderen Person und bekamen eine Erklärung dafür. Und ich mag das, wenn da manchmal auch ein bisschen was im Dunkeln bleibt tatsächlich und man zumindest noch ein paar Seiten oder ein paar Kapitel rätseln kann. Es gab trotzdem noch ein paar Twists, das habe ich ja schon eingangs gesagt, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die mich manchmal gar nicht so tangiert haben, weil ich durch den für mich, wie gesagt, doch sehr, sehr schwierigen oder gewöhnungsbedürftigen Erzählstil wenig Beziehung auch aufbauen konnte zu den Figuren. Apropos Figuren, wie fandst du denn die Figurenzeichnung, Christian?
Also das ist so vielleicht der Hauch von Abzug B-Note. Die, die am Anfang im Vordergrund stehen, ne, das sind schon Sophie und Apat, weil die ja auch so ein bisschen Glamour, erfolgreich, schicke Villa. Das ist schon ordentlich mit Klischee behaftet und finde ich auch in einer relativ einfachen Sprache dargestellt. Ne, das würde ich, wenn ich ja wirklich zum Fazit komme, ein bisschen von einer sehr positiven Bewertung runternehmen und als vorsichtig geäußerte Kritik äußern. Allerdings ist es eben so, wie gesagt, dieses, wie er das, wie Joël Dicker das beschreibt, dazu gehört es eben auch. Diese beiden müssen glamouröser sein als das andere Paar. Das stellt sich ja im Laufe des Romanes auch noch aus. Wie schon gesagt, positives Fazit mit ganz kleinen Abstrichen das betreffen.
Ja, das verstehe ich auch total, dass die einen halt auch einfach anders dargestellt werden und glamouröser und so weiter als die anderen. Ich muss mich dazu mal aus der letzten Folge selbst zitieren, Christian. Oh, ich liebe das ja, dass wir so ein bisschen unterschiedlich das gerade alles so wahrgenommen haben. Das mag ich. Ich freue mich auch immer, wenn wir einer Meinung sind, aber ich mag es auch, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Letztes Mal habe ich gesagt, ich bin mit ihnen, also den Figuren, leider nicht warm geworden, weil sie für mich wirklich wandelnde Klischees sind. Und das passt auch heute leider wieder. Und ich beziehe mich hier besonders auf die Frauen. Einer der Männer, Apat, ist, finde ich, etwas besser ausgearbeitet tatsächlich. Aber auch hier werden zahlreiche Klischees bedient, ne? Von wegen, ich muss der große Versorger sein, ich mag es nicht, wenn die Frau mehr verdient und so, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und ich finde halt, Dickers Frauenbild ist in diesem Roman doch relativ antiquiert und eindimensional. Also du hast ja die wilde, furchtlose, femme fatale Sophie auf der einen Seite, die natürlich auch noch erfolgreiche Anwältin ist, hingebungsvolle Ehefrau, die ihren Mann jeden Morgen mit Sex weckt. Ja, also das wünscht man sich doch so als Mann. Und natürlich ist sie auch noch liebevolle Mutter, klar. Auf der anderen Seite haben wir dann mit Karin das neidische, biedere Gegenmodell. Ich darf jetzt nicht mehr verraten, es gibt natürlich auch noch eine Entwicklung und so weiter, aber besonders facettenreich und dreidimensional fand ich das nicht. Und alle Figuren waren mir wirklich ausnahmslos unsympathisch. Das finde ich per se tatsächlich gar nicht schlimm, weil das ist vielleicht auch so ein Fehldenken. Ich hatte das früher auch, dass man denkt, ah, ich muss mich immer mit allen Figuren identifizieren. Nee, oder zumindest mit einigen. Okay, das kann man vielleicht noch eher mitgehen. Aber irgendwas müssen sie in mir auslösen. Sie dürfen mir halt nicht egal sein, zumindest nicht alle. Und hinzu kommt, dass mir ein wenig die Atmosphäre fehlte, weil wir einfach so sehr in diesem staccatoartigen, drehbuchähnlichen Stil sind. Aber vielleicht ist das auch einfach sein Stil. Was würdest du denn sagen? War das ein typischer Dekker oder unterscheidet er sich von dem anderen Buch, das du gelesen hast?
Auf der einen Seite habe ich seinen Stil wirklich wiedererkannt. Ne, dieses, hey, ich erzähle dir meine Geschichte, das und das sind die Figuren, so und so ist meine Perspektive als Autor. Bei dem ersten Roman, den ich von ihm gelesen habe, den fand ich weitaus umfangreicher dimensioniert. Also sehr viel durchdachter, sehr viel mehr im Plot in Verbindung mit den Figuren. Ich finde die Figuren vielleicht interessanter als du. Ich habe aber auch mehrmals gedacht, da erzählt mir nicht jemand eine Geschichte, sondern jemand breitet mir einen Film aus. Weil so wie die Figuren dargestellt sind, ist es so, dass ich meinen eigenen Film, wie sehen sie aus, wie bewegen sie sich, wie gehen sie untereinander miteinander um, was ich ja immer super spannend finde, ne? Was sind Beziehungen, wie ist die Atmosphäre, was du auch gerade angesprochen hast, da fällt ein ungezähmtes Tier tatsächlich ab. Aber wie gesagt, meine Lesefreude hat das nicht gestört, wie vielleicht bei dir.
Jetzt fühle ich mich schon wieder fast schlecht.
Nein, Gott bewahre.
Aber das ist ja das Schöne.
Genau.
Nein, das ist ja das Schöne daran. Lass uns doch erstmal unsere Bewertung abgeben und danach habe ich tatsächlich noch ein paar Stimmen zu dem Buch gesammelt, die ich dir natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Also, Christian, wie bewertest du denn dieses Buch, Ein ungezähmtes Tier?
Also brauche ich gar nicht so lange drüber nachdenken, welche unsere Kategorien ich dafür nehme. Das ist kriminell gute Unterhaltung mit einem kleinen Pluszeichen. Weil ich finde, wenn Joël Dicker dich, wie er es bei mir geschafft hat, mit einem ungezähmtes Tier trifft, dann hast du einfach mehrere Stunden super spannende Unterhaltung vor dir. Ja, von daher würde ich sagen, kriminell gute Unterhaltung mit einem kleinen Sternchen oben drauf.
Bei mir ist es so, ihr habt ja schon einige meiner Kritikpunkte rausgehört. Hinzu kam, dass ich wirklich auch nicht so der Fan tatsächlich von so Raubüberfällen bin. Also das hatte für mich auch gar nicht so die Fallhöhe tatsächlich. Also ich fand es jetzt auch nicht so super spannend, wie es überhaupt, also die Prämisse an sich schon des Romans. Also das war, glaube ich, schon auch eine kleine Schwierigkeit plus die ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe. Also ich war, wenn ich es, glaube ich, nicht für Krimi-Duett hätte lesen müssen, hätte ich es sogar abgebrochen. Also es war wirklich für mich gar nicht so angenehm, die Lektüre. Aber ich muss auch dazu sagen, dass das letzte Drittel es für mich echt nochmal ziemlich rausgerissen hat. Kann jetzt aber leider nur bei kann man, muss man aber nicht landen. Aber mit auf jeden Fall einer Tendenz nach oben. Und jetzt, Christian, habe ich hier noch folgende Rückmeldungen bekommen auf Instagram, die ich mal anonym verlese. Der Fall Harry Quebert ist ein Meisterwerk, ne, das ist ja auch ein bekanntes Buch von ihm. Der Rest von ihm schwankt so zwischen gut und okay. Fand ich interessant. Das hat übrigens ein Mann geschrieben, jetzt folgen noch 3 Stimmen von Frauen. Die erste findet, ein ungezähmtes Tier ist nicht repräsentativ und schreibt, das schlechteste Buch von ihm fand ich, erst das letzte Viertel hatte mich so richtig, die Wahrheit über den Fall Harry Quebert, das ist repräsentativ und hat ein Herz geschickt dazu. Fand ich auch interessant. Das haben wir ja beide noch nicht gelesen, Christian. Müssen wir vielleicht mal machen. Also ich werde definitiv auch noch mehr von dem Autor lesen. So wie es der nächsten Dame geht, so krass ging es mir nämlich nicht. Oder den beiden nächsten Damen. Also die eine hat geschrieben, habe nur Harry Quebert als Hörbuch gehört und fand es unglaublich schlecht. Selbstgefällig, eitel, furchtbar misogynes Frauenbild. Die Frauenfigur klischeehaft und die gesamte Geschichte hat mich so geärgert, dass ich irgendwann aufgegeben habe und kein weiteres Buch von ihm lesen konnte. Und die letzte schreibt, ich habe die Wahrheit über den Fall Harry Quebert gelesen und fand das Frauenbild ganz, ganz schlimm. Und das finde ich jetzt wirklich krass. Also ich bin ein bisschen schockiert, habe mich da direkt schlecht gefühlt, dass ich das ausgewählt habe. Aber ich kenne, wie gesagt, das muss ich mal zur Ehrenrettung vielleicht auch von mir, nein, aber von Dick her sagen. Ich kenne, wie gesagt, viele Videos auf BookTok, auch von jüngeren Frauen, die seine Bücher total feiern. Und deshalb hat mich das jetzt auch ein bisschen kalt erwischt, wobei ich ja sagen muss, ich fand ja auch in diesem Buch die Frauenfiguren wirklich schwierig, ne? Wie siehst du denn diese Kritik, Christian? Du hast ja nun jetzt Harry Quebert auch nicht gelesen. Ich glaube, da geht es ja um eine Beziehung von der 15-Jährigen zu einem 33-Jährigen. Finde ich super schwierig, auch schon, wenn das dann nicht eingeordnet wird. Aber allgemein, kannst du das nachvollziehen, die Stimmen?
Ja, nachvollziehen kann ich das, weil unter anderem ja auch, wenn du jetzt unsere beiden Meinungen, ne, deine und meine zu diesem Roman nimmst, auch die behandeln das gleiche Buch und trotzdem haben wir es unterschiedlich aufgenommen, gelesen, erlesen. Und genauso geht's natürlich mit 100.000 anderen da draußen. Und ja, ich finde, das sind alles kleine Merkmale, wie unterschiedlich jeder Mensch etwas erliest. Ich habe eben auch beide Seiten. Ich habe zum Beispiel, wenn ich das Hammett nehme, ich habe Leute, die sind von ihm begeistert. Er schreibt ja auch nicht schnell. Also ich glaube, so alle 2, 2,5 Jahre kommt ein neuer Roman. Das ist für einen Bestseller-Autor, der ist ja definitiv, ist das kein rasant schnelles Tempo. Das wünschen sich Verlage, da vermute ich mal deutlich schneller. Ich habe eben auch Leute im Laden, die gesagt haben, ich habe gehört, der verkauft so viele Bücher, der hat so ein gutes Renommee, der hat so gute Kritiken, die hat er im Netz. Wenn man guckt, hat er oft eine hohe 4 Sterne von 5. Das ist schon, wenn du 700 Bewertungen hast, ist das eine sehr amtliche Zahl. Das erreichen nicht so viele. Aber auffällig ist eben auch, das habe ich mir für diese Sendung, habe ich vergessen, auch angeschaut, er hat oft 4 und 5 Sterne von 5. Das ist auch die überwiegende Mehrheit. Er hat wenig mit 3 Sternen, wenig mit 2 Sternen und er hat dann eigentlich für so einen erfolgreichen Autor eine auffällig hohe mit 1 Stern. Also ich mochte dieses Buch nicht, ich lehne es ab, aus welchen Gründen auch immer. Und das spiegelt ja auch ein bisschen unsere unterschiedliche Auffassung vom Roman, wie auch die Hörer, Hörerinnenstimmen, die du gerade vorgelesen hast, wieder. Und ja, ist für mich wieder ein Beispiel, wie unterschiedlich man was lesen kann. Und da kann ich wirklich nur von ehrlichem Herzen sagen, ich finde das auch gut so. Weil ich suche mir aus, was ich lese, XY sucht sich aus, was sie liest. Das ist einfach so. Ich bin gerade auch so ein Hundertstel nachdenklich geworden, ob ich nochmal reingucke in den Roman mit den Bildern der beiden Frauen. Es gibt ja noch eine Polizistin außerhalb dieser 4, die eine gewisse Rolle spielt. Da ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass er als Autor einen eigenwilligen Stil hat, mit seinen Frauenfiguren umzugehen. Ja. Vielleicht haben mich Teile des Romans so begeistert, mich so angesprochen, auch von dem Aufbau, von manchem Ungewöhnlichen, dass ich ja das so ein bisschen habe unten liegen lassen. Aber wie gesagt, umso toller finde ich es, andere Meinungen zu hören.
Ja, das liebe ich auch. Und ich glaube, bei ihm ist einfach das Problem, dass manche denken, so wie bei unserem letzten Autor, David Hewson, der ist halt einfach, wie alt war der? Über 70. Und das manchmal kann man da vielleicht auch nicht so aus seiner Haut heraus. Man ist mit gewissen Rollenbildern auch aufgewachsen, macht das ja auch teilweise gar nicht bewusst, dass man das dann in den Büchern irgendwie weiter transportiert. Wie gesagt, wir wollen da auch nicht päpstlicher sein als der Papst, wie man so schön sagt. Aber bei Dekker ist es halt so, der ist 85er-Jahrgang, ne? Also das ist halt, glaube ich, das, was viele jüngere Frauen gerade dann auch speziell stört, dass sie dann so sagen, oh, von dem habe ich jetzt aber irgendwie was anderes erwartet, da ist nochmal die Fallhöhe denn dadurch nochmal größer. Und dann haben wir noch per Mail eine Rückmeldung bekommen, eine Lesermeinung zu Ein ungezähmtes Tier, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Meine Eindrücke sind etwas gemischt. Gut gefallen hat mir die originelle Handlung einmal abseits von Mord und Totschlag mit vielen Überraschungen und Wendungen. Und die ist auch sehr spannend erzählt. Insofern ist das Buch wirklich packende und kurzweilige Unterhaltung. Für mich genau das Richtige, für den Urlaub oder für eine Reise. Eine Spitzenbewertung bekommt das Werk bei mir aber nicht, weil mir irgendwas fehlt, wobei ich mich schwer tue zu sagen, was genau. Eventuell ist es eine Mischung aus der sehr einfachen Sprache und den für meine Begriffe etwas blassbleibenden Charakteren. Klar ist, dass die Figuren in dem Buch von starken Kräften getrieben sind, aber so wirklich nachvollziehbar sind mir ihre Beweggründe nicht. Kann man meines Erachtens sehr gut lesen, muss es aber nicht unbedingt. Danke, lieber Christoph, dass du deine Leseeindrücke mit uns geteilt hast. Ich finde das auch total spannend, dass es da eben so viele unterschiedliche Meinungen gibt. Und wie schön ist das aber, dass wir darüber einfach diskutieren können. Und jeder da sich eben auch seine Meinung bilden kann und die dann auch vertreten kann. Und man dann ja vielleicht sogar auch mal ins Nachdenken kommt und so oder auch nicht. Also ich finde das wirklich großartig. Das macht eben auch Literatur. Und apropos, was Literatur macht, wir kommen jetzt zu unseren Neuerscheinungen. Alles neu macht der Mai. Über 150 Novitäten im Spannungsbereich. Welche Thriller und Krimis reizen dich denn diesen Monat ganz besonders, lieber Christian? Fang doch gerne mal an mit deinem ersten Pick.
Genau, so wie alle da draußen und du es auch gewöhnt sind, habe ich mir, wie du ja auch, drei ausgesucht aus dem Mai. Zwei davon, von diesen drei, habe ich auch schon mal im Podcast davor erwähnt, als wir auch mal die Halbjahresvorschau hatten. Mein erster Roman oder mein erster Pick, wie es Neudeutsch heißt, ist vom niederländischen Autoren Charles den Tex, heißt Repair Club, der vergessene Spion, ist der dritte Teil, der dritte übersetzte Teil der kleinen Serie. Und da werden manche aufhorchen, wie Christian liest eine Serie. Ja, diese Serie um ehemalige Agenten, Agentinnen habe ich bisher in Form der ersten beiden Romane sehr, sehr gerne gelesen. Ich finde, das sind klugen, pfiffigen Autoren, der eine gute Idee hatte, ehemalige Agenten, die schon etwas älter sind, einen sogenannten Repair Club für Elektrogeräte und Werkzeuge, um in der Nachbarschaft ja so ein Treff anzubieten und auch um was zu tun zu haben, weil sie sind ja eigentlich keine Agenten mehr. Und diese Idee finde ich pfiffig, so wie er das ausführt in den ersten beiden, war das einfach toll und deswegen, ne, das erscheint bei HarperCollins Ende Mai und da freue ich mich drauf.
Klingt sehr gut, sehr originell tatsächlich auch. Meine erste Wahl fällt auf Komm spielen von Linwood Barclay. Das ist ein US-amerikanisch-kanadischer Autor, der hat, wie ich dann herausgefunden habe, selbst eine interessante Lebensgeschichte. Der ist 1955 geboren, sein Vater starb, als er 16 war und er wurde dann der Ernährer der Familie. Und dann hat er sich als Journalist hochgearbeitet, bis er schließlich verschiedene Redakteursposten bei der größten kanadischen Zeitung, dem Toronto Star, besetzt hat. Und seit 2008 widmet er sich nur noch dem literarischen Schreiben, hat total viel schon veröffentlicht. Und ich habe von ihm tatsächlich noch nie was gehört. Und ich liebe ja solche Geschichten so von harter Arbeit und Neuanfängen und nicht aufgeben. Und glaube tatsächlich auch, dass einen sowas zu einem besseren Autor macht. Und wie gesagt, obwohl Barclay schon viele Bücher geschrieben hat, habe ich noch keins von ihm gelesen und vielleicht wird das jetzt mein erstes. Also, in diesem Horror-Thriller ziehen wir mit Kinderbuchautorin Annie nach Upstate New York in ein idyllisches kleines Städtchen und ein altes Haus. Sie hat einige Schicksalsschläge zu überwinden und zu verwinden, die arme Frau. Unter anderem ist ihr Mann gestorben und es gibt nur noch sie und ihren kleinen Sohn. Der findet dann im neuen Zuhause eine alte Spielzeugeisenbahn, von der er ganz begeistert ist. Doch irgendwas stimmt damit nicht und unheimliche Vorkommnisse häufen sich. Das ist ganz interessant. Der Aufbauverlag hat das gar nicht so krass als Horror gelabelt, glaube ich. Aber wenn man sich dann eben Goodreads anguckt und das englischsprachige Original, da ist ganz klar, das ist eben auch ein Horror. Und Komm spielen erscheint am 13.05., wie gesagt, im Aufbauverlag.
Das klingt spannend. Und was du gesagt hast mit dem Labeln vom Aufbauverlag, finde ich gar nicht unverständlich, weil Roman oder Thriller ist allgemeingültiger, besser zu verkaufen als Horror, was ja schon eine gewisse Tendenz, Richtung bedeutet und vielleicht Leute abschrecken würde. Mein zweiter Roman, auf den ich mich, das ist für mich ein positives Wort, diebisch freue, ist Die Summe aller Dinge von Oliver Bottini, erschienen bei Dumont. Schönes Hardcover. Für alle, die das vielleicht bisher übersehen haben, es ist ein eigenständiger Roman, also ohne seine Serienfigur, die Freiburger Polizistin Louise Boni. Ich persönlich finde, dass Oliver Bottini einer der für mich interessantesten deutschsprachigen Autoren ist. Ich habe sowohl die Serienromane als auch die eigenständigen bisher von ihm gelesen. Ich glaube, von ungefähr 11 Romanen habe ich 9 gelesen. Das ist für mich eine extrem hohe Zahl. Daran kann man vielleicht absehen, wie sehr ich diesen Autoren schätze. Und der Plot ist auch für ihn nicht untypisch. Bei den eigenständigen Romanen spielt in mehreren Ländern Europas und will ich gar nicht groß drauf eingehen. Es geht um eine Frankfurter Polizistin, um mehrere Kapitalverbrechen in Europa und dahinter stecken betrügerische Aktiengeschäfte, so zumindest der Klappentext. Aber das werde ich alles noch erlesen. Da bin ich mir ganz sicher, auch dieser Roman wird mein kleines Herz erfreuen.
Ja, von dem hast du schon öfter gesprochen, Christian. Interessant. Meine zweite Wahl, nicht wortwörtlich zu nehmen, ist Was sie immer wusste von Lia Middleton. Und Lia Middleton ist eine britische Autorin, die ist Rechtsanwältin und spezialisiert auf Straf- und Gefängnisrecht. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen, wenn man glaubwürdig auch darüber schreiben möchte. Vor einigen Jahren hat sie dann mit dem Schreiben angefangen und ihr erinnert euch bestimmt an ihre Neuerscheinung aus dem letzten Jahr Confession Room. Nun kommt Was sie immer wusste. Darin geht es um Harry und seine Frau Piera. Die beiden führen nach außen eine Bilderbuchehe, doch dann stirbt einer von Harrys Mandanten, für den er vor Gericht einen Freispruch erstritten hat. Und seine Frau weiß mehr, als es scheint. Ma, wie der Titel auch schon verrät. Denn mit dem Toten verbindet sie eine dunkle Vergangenheit. Und das Buch erscheint am 29. Mai bei Piper. Was ist denn deine dritte Wahl, Christian?
Ja, meine dritte Wahl hätte fast eigentlich in die Juni-Ausgabe vom Krimi-Duett gehört, aber es ist vom liebenswerten Pipemaster Verlag vorgezogen worden auf den Mai. Es muss jetzt jeden Tag erscheinen. Es ist von der amerikanischen Autorin Megan Abbott. Es wird heißen El Dorado Drive, so auch der Originaltitel. Megan Abbott ist ja eine amerikanische Autorin, die nur eigenständige Romane schreibt, wo immer Frauen die Hauptrolle oder Hauptrollen spielen. Hier sind es drei Schwestern, die in ihrem Leben stehen, wo eigentlich alles ganz okay erscheint. Und zwei der Schwestern überreden dann die dritte, einem etwas geheimnisvollen Club beizutreten. Dieser Club wird für Reichtum und Sorgen und im Grunde steckt dahinter ein Schneeballsystem. Und das ist wieder mal so ein typisches Megan Abbott-Szenario, glaube ich, wo Leute aus ihrem bisherigen Leben rausgekickt werden. Sie hat keine Polizeidetektiven-Romane, sondern es sind ja Menschen, Familien wie du und ich. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich Vorgängerromane waren, wage es nur aus der Balance. Sie wählt sich eben ungewöhnliche Settings aus und das gefällt mir sehr. Und ja, umso mehr freue ich, dass das von einem meiner Lieblingsverlage, dem Berliner Pipemaster Verlag, vorgezogen wurde. Jetzt kommt dein drittes.
Das finde ich aber interessant, was du jetzt gerade erzählt hast. Ich habe jetzt hier parallel gegoogelt und habe festgestellt, das ist ja auch wieder so ein Fall, die ist ja super erfolgreich in ihrer Heimat. Edgar Award hat sie bekommen, wurde für verschiedene andere Buchpreise nominiert oder hat sie sogar erhalten, jetzt über ihre ganze Karriere. Ihr erstes Buch kam 2012 bei Kiwi raus, noch in der Übersetzung. Und dann eben war eine längere Pause bis 23 und dann kam 3 und wahrscheinlich jetzt das 4. beim Pipemaster Verlag. Da haben wir ja mal wieder, wir haben da ja mal schon öfter drüber gesprochen, ne? Zum Beispiel auch bei Lisa Jewell, du erinnerst dich. Wie erklärst du dir das? Du bist ja zum Beispiel auch großer Fan von ihr anscheinend.
Ja, das ist vielleicht für das deutsche Verlagswesen eine ungewöhnliche Geschichte. 2012 im März hat Kiwi das Ende der Unschuld, so der Romantitel, als schönes kleines Hardcover rausgebracht, hat sich, glaube ich, auch einiges von versprochen, später auch anderthalb Jahre später, glaube ich, das Taschenbuch gemacht. Aber sie haben dann diese Autorin, warum auch immer, nicht weiterverfolgt und ihr Werk. Und ich hatte diesen Roman eher zufällig wegen dem Cover gelesen, schönes, schmales, kleines Hardcover, hat mich interessiert, auch vom Thema, vom Setting. Ich war beeindruckt und ich habe das irgendwann in einem meiner ein-, zweimal pro Jahr Treffen mit Frank Nowatzki, dem Verleger von Pipemaster, erwähnt. Und Jahre später, kein Witz, also 7, 8 Jahre später, hat er mich gefragt, sag mal, die Autorin, von der du mir damals erzählt hast, hieß die Megan Abbott. Habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, er hat eine Anfrage auf dem Tisch liegen, ob er eventuell Interesse hatte. Da habe ich gesagt, mach das sofort. Und wir waren beide baff, er ist ja viel mehr Profi, er ist der Verleger, ich bin nur Buchhändler, dass kein großer oder auch nur mittelgroßer deutscher Verlag sie auf dem Zettel gehabt hat. Weil zu dem Zeitpunkt, bevor der erste Roman bei ihm kam, war sie schon ja sehr populär in Amerika. Ne? Das ist eine Frau, die in Diskussionen geht, die auch bei Netflix eine ihrer Romane, glaube ich, als Serie, da bin ich wie immer Laie, sie hat die Bücher dafür geschrieben, die Drehbücher. Also das ist eine Frau, die ist, ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen im Fokus, was ja für deutsche Verlage oder auch amerikanische immer interessant ist. Ja, und so ist das gekommen und jetzt hat er sie und wirkt schon das 4. Buch von ihr aus, was ich super toll finde.
Ja, das ist sehr interessant. Ich habe gerade mal parallel nachgeschaut. Wage es nicht, Dare Me, englischer Originaltitel von ihr, ist 2020 auf Netflix erschienen. Guck mal. Ja, also toll, toller Tipp, Christian. Gleich noch ein paar Insights hier mitbekommen. Mein letzter Pick für den Mai ist Spotlight von Nicola Martin. Und auch das ist eine Autorin, über deren, ich glaube sogar Debüt, wir hier auch schon mal kurz gesprochen haben letztes Jahr. Die hat The Island geschrieben, es ist eine Britin. Und jetzt haben wir mit The Spotlight einen Thriller mit ganz besonderem Setting. Das haben wir doch eher selten. Der spielt nämlich in der Welt der Popstars, die ja vermeintlich glamourös ist, aber auch viele, viele Schattenseiten hat. Es geht um Kirby und Kirby war Drummerin einer aufstrebenden Rockband, doch als ihre Bandkollegin unter mysteriösen Umständen stirbt, gerät sie unter Verdacht und bekommt von der gnadenlosen Presse den Spitznamen Killer Kirby aufgedrückt. 5 Jahre später bekommt sie dann eine zweite Chance. Sie soll mit Popstar Silver auf Tour gehen. Doch dann wird Silver von einem Stalker bedroht und Kirby gerät wieder als potenzielle Täterin ins Visier. Und um ihre Unschuld zu beweisen, beginnt sie während der Europa-Tour auf eigene Faust zu ermitteln. Und ich mag das wirklich, also gerade wegen diesem Setting. Ich bin ja auch immer für etwas ungewöhnliche Settings, die man jetzt nicht schon 1000 Mal gehört hat. Es ist eine junge Autorin, bin da sehr gespannt drauf. Das erscheint am 16. Mai im Tropenverlag. So, dann haben wir sie auch schon, ne? Unsere 3 Mai-Tipps, Christian, jeweils.
Jawohl. Insgesamt sogar 6.
Genau, richtig. Wir haben noch einige Zuschriften bekommen zu unserer letzten Folge. Und zwar erstmal einen lieben Kommentar bei Spotify, leider ohne Namen. Hallo liebes Krimi-Duett-Team. Zum Thema Cozy Crime möchte ich noch empfehlen die Gartenclub-Reihe von Martina Parker und die Frau Morgenstern-Reihe von Marcel Hüveler. Ja, super, vielen Dank dafür. Und dann hat uns noch die liebe Ines Folgendes geschrieben. Zum Thema True Crime ist mir spontan noch ein toller, schräger, extrem spannender Krimi-Roman eingefallen. Ein letztes Geschenk von Carla Henke, was aus der Zusammenfassung, zu der man wirklich nicht zu viel sagen sollte, auf der Verlagsseite leider nicht hervorgeht. Die Protagonistin hört die ganze Zeit fast schon süchtig True Crime Podcasts und nutzt dieses Wissen dann für die Lösung des Rätsels um ihre verschwundene Auftraggeberin. Da wird wirklich jeder Spur gefolgt, gerätselt und geschaut und die gemeinsame Auflösung ist sehr befriedigend. Übrigens, die Autorin lebt in Berlin und L.A. Sie ist ein großer Berlin-Fan und hat ihre Erfahrungen mit der Stadt in einen wilden Roman einfließen lassen. Wieder ein halber Krimi und zum Teil auch etwas spooky. Ruhm für eine Nacht. Das dürfte dir, Caroline, gut gefallen, Christian aber sicher auch. Ja, super, Ines, vielen Dank. Hast du von der Autorin schon was gelesen? Weil ich habe mit ihren Büchern, gerade mit Ruhm für eine Nacht, schon öfter geliebäugelt und werde da jetzt wohl wirklich mal zuschlagen.
Also ich habe Ruhm für eine Nacht erst auf Englisch im Original im Hammett gehabt. Dann habe ich erst geschnallt, dass der Roman in Berlin spielt, um zwei junge Expat-Frauen, die bei einer, glaube ich, älteren Dame ja gemeinsames Zimmer finden. Und dann, als die deutsche Übersetzung bei Kein und Aber rauskam, habe ich es gelesen und toll, wie sie Berlin beschreibt und das Leben in Berlin, das Ankommen hier, das sich zurechtfinden, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen war ich sehr gespannt auf den zweiten Roman, der jetzt, glaube ich, Ende Mai auch als Taschenbuch bei Kein und Aber kommt. Ganz andere Geschichte in Amerika spielen, das hat die Zuschrift gerade gut beschrieben. Diese True Crime, das Element von der Protagonistin, dass sie so viel hört, hatte ich tatsächlich vergessen, mich aber sofort dran erinnert. Und es ist ein ungewöhnlich geschriebener Roman, ungewöhnlich erzählt, aber auch eine tolle Geschichte. Also sehr interessante Autorin.
Oh, super, vielen Dank für die Zuschrift. Außerdem hat uns Christina geschrieben und darauf hingewiesen, dass Haber Lee, die wir ja als grandiose Autorin von Wer die Nachtigall stört kennen, essentiell an Truman Capotes In Cold Blood, also kaltblütig, mitgearbeitet hat. Und das stimmt natürlich, das ist ein wichtiger Punkt. Die beiden waren ja sehr enge Freunde, bis sie sich dann irgendwann, wie das oft ist, überworfen haben. Und jedenfalls war Harper Lee mit Capote vor Ort, hat Leute interviewt, Recherchen angestellt und so weiter. Capote hat dann ihre Notizen auch für das Buch genutzt. Leider bekommt sie dafür nicht den nötigen Credit und das wollen wir hiermit natürlich zumindest in unserem Krimi-Duett nachholen. Und Christina hat uns auch noch True Crime Buchtipps gegeben. Sie schreibt, ich kann die Bücher von Hayley Rubinhold nur wärmstens empfehlen. Das zu Dr. Crippen natürlich, aber vor allem auch The Five, wo es in der Ripper-Forschung wohl eher selten um die Opfer von Jack the Ripper geht, nicht den Täter. Auch kommt die Autorin aus historischer Forschung heraus zu durchaus überraschenden Ergebnissen. Vor allem aber ist es ein Buch mit Fokus auf Menschen und Menschlichkeit und gibt einen tiefen Einblick in die Zeit damals. Vielleicht auch interessant für Leser von Sherlock Holmes Geschichten. Ja, das kann ich unterstreichen. Ich kenne die Bücher nicht, aber die werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Aber ich habe ja letztes Jahr in London so eine Jack the Ripper Tour gemacht mit Fokus auf die Opfer und die damalige Zeit. Und das war wirklich höchst interessant. Deshalb werde ich mir deine Tipps auf jeden Fall mal angucken. Danke, liebe Christina.
Auch von mir vielen Dank.
Ihr habt wieder fleißig abgestimmt, was wir im Juni im Rahmen von 2 Stimmen ein Buch lesen und besprechen werden. Und zwar ist das Happy Wife von Meredith Lavender und Kendall Shores. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns bis zum 31. Mai gerne eine Mail an hallo@krimi-duett.de, damit wir darauf in der letzten Folge des Jahres, die Mitte Juni erscheint, eingehen können. Vielen Dank an alle, die unseren Podcast abonniert, kommentiert, mit 5 Sternen bewertet haben und fleißig weiterempfehlen. Wenn ihr in Berlin wohnt oder dort vielleicht auch euren Urlaub verbringt, macht doch mal einen Abstecher ins Hemmet zu Christian und seinem kompetenten Team. Auf der Website des Hemmet findet ihr außerdem alle genannten Krimis, könnt aber auch sonst jegliche Bücher bestellen. Und ich freue mich, wenn ihr mich als Debütautorin unterstützt und mein Buch Das Krähenzimmer vorbestellt. Und mir natürlich auch gerne auf Social Media folgt, ihr findet mich dort unter Caroline Frei. Die Links und alle genannten Bücher könnt ihr in den Shownotes dieser Folge entdecken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dem schließe ich mich an und sage auch einfach bis zur nächsten Folge. Tschüss. Thank you.